Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder eine neue Folge unseres Podcasts mit Ihnen besprechen können, Ihnen anbieten können. Und ich habe heute Frau Professor Tilki, der ja unsere Kollegin hier aus der Martini-Klinik. Und das Thema, was wir besprechen möchten, sind einige Auszüge aus den neuen Leitlinien. Und der ja ist ja dort in der Kommission drin. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Erstmal hallo, der ja.
Hallo, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
Und du hast machst ja viele Sachen in den Leitlinien und hast heute Auszüge zu den Updates vom lokalisierten Prostatakarzinom vorbereitet. Und ja, berichte mal, was du uns erzählen möchtest.
Genau, also es gab ja das Update der EAU-Leitlinie Prostatakarzinom, was veröffentlicht wird traditionell zum Start des jährlichen EAU-Kongresses. Und heute habe ich drei Änderungen mitgebracht in Bezug auf das lokalisierte Prostatakarzinom. Da würde ich zunächst mit der ersten wichtigen Änderung beginnen. Wir hatten ja lange die EAU-Risk Groups in der EAU-Leitlinie, die einfach nur eingeteilt waren in Low Risk, Intermediate Risk und High Risk. Nun ist es so, dass auch ähnlich wie bei den NCCN-Leitlinien aus Nordamerika die Intermediate Risk Gruppe in zwei Subgruppen aufgeteilt ist, und zwar in Favorable Intermediate Risk und in Unfavorable Intermediate Risk. Und hier ist die Einteilung hauptsächlich auch anhand des I-Subgrades, also beispielsweise I-Subgrade 3 ist immer unfavorable, I-Subgrade 2 und PSA 10 bis 20 ist auch unfavorable.
Mhm. I-Sub nochmal, ich glaube, die wissen fast alle, aber viele nutzen sicherlich den Gleason-Grad, das wäre dann eben der 4 plus 3er, der I-Sub 3 dann. Genau. Und das ist dann nochmal unterteilt worden. Das heißt, wir hatten ja vorher auch in den alten Leitlinien, das High Risk war nochmal in Locally Advanced unterteilt. Und jetzt haben wir 5 Gruppen, weil eben das intermediäre Risiko nochmal unterteilt wurde, wie du es gerade gesagt hast. Was macht das für dich klinisch? Ziehst du da Konsequenzen raus in der Bildgebung und dergleichen?
Genau, also sehr gute Frage. So kommen wir auch direkt zur zweiten Änderung in den Leitlinien, nämlich zur Bildgebung, zum Staging. Da wurde ja von 23 auf 24 in den EAU-Leitlinien das PSMA-PET-CT klar empfohlen für Staging von High-Risk-Tumoren. Jetzt ist es so, dass es weiterging. Im letzten Jahr wurde inkludiert, dass das PSMA-PET-CT auch die bevorzugte Bildgebung sein soll beim Unfavorable Intermediate Risk Prostatakarzinom. Also hier auch eine Änderung, und auch ist klar, dass man beim Favorable Intermediate Risiko eben eine aktive Überwachung überlegen kann, was ja beim Unfavorable Intermediate Risiko nicht der Fall ist.
Also nochmal auf diese Bildgebung will ich nochmal zurückkehren. Da gab es die Studie von Declan Murphy und Michael Hoffmann, und da hatten die ja auch eben die 4 plus 3er nochmal drin gehabt. Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erwähnen. Diese Studie war ja ganz spannend letztendlich.
Ja, genau. Also die da hat man gesehen, dass es eine deutliche bessere Accuracy gibt für die Detektion der Metastasen beim PSMA-PET im Vergleich zum konventionellen Imaging, CT und Bone Scan. Und darauf basierte dann auch das Reimbursement in Australien, wo auch beim Unfavorable Intermediate Risiko Prostatakarzinom jetzt das PSMA-PET-CT zum Staging erstattet wird.
Ja, sehr gut, sehr gut. Also da gibt es dann auch gute Literatur sozusagen im Hintergrund, um das zu bestärken, eure Änderungen, die ihr da gemacht habt. Dann sprechen wir mal über die dritte Änderung letztendlich beim lokalisierten Prostatakarzinom. Da gibt es ja die lange Debatte zur Lymphadenektomie, und das wird etwas präziser zumindest.
Genau, also das hat die meiste Aufmerksamkeit bekommen, diese Änderung. Die ist ja schon vonstatten gegangen vom 2023 auf 2024, wo beim Intermediate-Risiko Prostatakarzinom die Lymphadenektomie gar nicht mehr erwähnt wird. Im Gegensatz dazu war sie ja die ganzen Jahre vorher empfohlen worden, bei einem bestimmten Risiko von Lymphknotenmetastasen zu haben, Nomogramm basiert. Und diese Empfehlung gibt es jetzt seit 2024 nicht mehr. Beim High-Risk-Prostatakarzinom dagegen kann man eine Lymphadenektomie durchführen, muss es aber nicht. Und wenn man sie durchführt, sollte sie extendiert durchgeführt werden. Jetzt ist es so, dass im Jahr 2025 sich diese Empfehlung auch nicht wieder zurückverändert hat, obwohl es sehr viel Aufmerksamkeit gab.
Und ja, auch also das fand ich auch, muss ich sagen. Ich erinnere sehr, wann war das gewesen? 2024, genau. Da habt ihr die Lymphadenektomie besprochen sozusagen, dass es nicht gemacht werden oder ja, dass man sie weglassen kann, also diese Abweich oder die, vorher waren es die Nomogramme, das hast du gesagt hast, Briganti und dann mit Gandalia, wenn die MRT hatten und das Risiko von größer 7%, wie auch immer man das wählen würde, war aber irgendwie eine klare, soll ich sagen, Anleitung und dann wurde das rausgenommen. Und ich erinnere die Sitzung auch, als dann Karim Tugier aus New York eben auch etwas zu den Lymphknoten publiziert hat, wo dann alle sagten, was wird denn wohl 25 passieren, nachdem jetzt etwas mehr Evidenz vielleicht da ist für die Lymphadenektomie? Vielleicht kannst du die Studie noch einmal vorstellen. Und dann auch habt ihr euch ja auch dazu das kommentiert letztendlich, um zu begründen, warum ihr das nicht geändert habt in 2025.
Ganz genau. Dann direkt auf der EAU 2024, wo ja diese großen Änderungen zur Lymphadenektomie veröffentlicht worden sind in den Leitlinien, kam es in der Game Changer Session zur Vorstellung des Updates der Tugier-Studie aus MSKCC, wo es um die extendierte versus limitierte Lymphadenektomie ging. Hier war schon einmal 2021 darüber berichtet worden, primärer Endpunkt biochemisch rezidivfreies Überleben, welches nicht unterschiedlich war zwischen den Gruppen in der Publikation 2021. Nun, 2024 gab es das Update zu dieser Studie, wo die Autoren erneut keinen Unterschied gesehen haben für das biochemisch rezidivfreie Überleben, aber wo es dann berichtet wurde, dass Patienten, die eine extendierte Lymphadenektomie bekommen haben, ein besseres metastasenfreies Überleben gehabt haben.
Ja, das war verrückt. Also das erinnere ich natürlich auch sehr, sehr gut, diese ganze Historie. Zunächst einmal die erste Publikation, biochemische Rezidivfreiheit, was wir uns oft da kritisiert haben, wenn wir darüber gesprochen haben oder angemerkt haben, sagen wir lieber, ist ja immer eine randomisierte Studie, ist ja toll, dass die Kollegen das organisiert bekommen haben, dass in der extendierten und der limitierten Lymphadenektomie-Gruppe nur zwei Lymphknoten Unterschied waren, wo man schon sagt, naja, ob uns das richtig weiterhilft in der Wertigkeit. Umso überraschender war dann eben das, was du gerade geschildert hast, dass dann plötzlich, obwohl jetzt mit längerem Follow-up das rezidivfreie Überleben biochemisch gemessen gleich war, auf einmal metastasenfreien Überleben ein Unterschied ist, was natürlich ein viel wichtigerer Endpunkt ist. Mhm. Völlig verrückt.
Genau. Aber der primäre Endpunkt war eben das biochemisch rezidivfreie Überleben und das war nicht unterschiedlich. Und wir haben jetzt die Gelegenheit bekommen, innerhalb des Leitlinienpanels das Editorial zu dieser Publikation, es wurde dann später im European Urology publiziert, zu schreiben. Das ist auch ein Part unserer Leitlinienarbeit, Editorials zu schreiben, systematische Reviews zu machen. Also da wird nicht nur die Leitlinie geschrieben, sondern auch dann innerhalb des Jahres andere Publikationen auch zu eben kontroversen Themen. Und in dieser Arbeit in diesem Editorial haben wir die Limitationen zusammengefasst zu der Studie, die auch uns dazu geleitet haben, dass wir unsere neue Empfehlung eben in 2025 auch nicht geändert haben. Ich möchte das einmal zusammenfassen, was wir da als Argument gebracht haben oder als Limitation. Zum einen, der primäre Endpunkt wurde in der Veröffentlichung nicht klar definiert. Overall-Metastasen wurden zuerst aufgeführt, gefolgt von Fernmetastasen. Anschließend wurde angegeben, dass regionale und Fernmetastasen getrennt betrachtet wurden. Diese Endpunkte wurden aber weder in der vorherigen Veröffentlichung noch im clinicaltrials.gov-Register festgelegt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Randomisierungsstruktur. Es gab ein Cluster-Design in 3 Monatsblöcken Und dieses Design ist bekanntermaßen mit einem erhöhten Risk of Bias verbunden. Die Kenntnis der Zuteilung innerhalb dieser 3 Monatsblöcke könnte es den Chirurgen ermöglichen, Patienten gezielt in die Studie einzuschließen oder eben auch nicht.
Ja, der wichtige Punkt, ne? Vielleicht einmal ganz kurz da einhaken, dass eben der Operateur konnte sagen, oh, der kommt ja zur Operation erst im Juli. Und da bin ich ja schon wieder in der Gruppe der Nicht-Extendierten. Und das ist natürlich, wenn man schon eigentlich weiß, welcher Zeitrahmen es ist, ist ja eigentlich gar nicht so eine richtige Randomisierung.
Das habt ihr genau, da also das war halt unsere Kritik. Eigentlich wurden nicht die Patienten randomisiert, sondern man wusste eigentlich, und man konnte es ein bisschen steuern. Man kann ja auch theoretisch einen Patienten haben, dem man eine extendierte machen möchte, man ist aber im limitierten Block, dann schließt man den Patienten nicht ein. Also es gibt ja nicht die Verpflichtung, Patienten einzuschließen. Genau. Ein aber wirklich auch zu den Hauptpunkt gehörende Limitation ist, dass bekannt ist, dass das postoperative Management einen erheblichen Einfluss auf das onkologische Ergebnis hat. Und in der Studie zeigten sich tatsächlich Variationen im postoperativen Management. Und da das der primäre Endpunkt ja das biochemisch rezidivfreie Überleben war, war es nicht vorher a priori festgelegt, wie das weitere Vorgehen danach ist, was natürlich einen großen Bias einführen kann.
Ja, ja, eine Wahnsinnsstudie eigentlich, ne? Vor allem mit diesem komischen und überraschenden Ergebnis im Langzeitfollow-up, was man so gar nicht verstehen kann, aber ich denke, ihr habt das da gut rausgearbeitet, warum das ja, so unterschiedlich ist. In dem Paper selber waren ja dann so verschiedene Theorien auch der Erklärung versucht worden, dass zum Beispiel die Anatomie der Lymphknotenmetastasen vielleicht einen Unterschied machen könnte oder die unentdeckte Metastasen entfernt worden sind durch die 2 mehr Lymphknoten. Aber letztendlich scheint es ja eher ein statistisches Problem zu sein als eine wahre Message offensichtlich aus diesem Paper.
Für mich waren diese Ausführungen sehr spekulativ. Ich hatte auch eine Debate gerade darüber vor ein paar Wochen auf dem auf der Uro-Onc-Konferenz der EAU. Da haben wir uns debattiert direkt, Herr Tougier und ich. Und deutlich wird, dass die das sehr persönlich auch nehmen, obwohl es hier ja um Resultate geht. Ein weiterer großer Kritikpunkt ist natürlich, dass die zur Identifikation von Fernmetastasen verwendete Bildgebungsmodalität im Manuskript und auch im Protokoll nicht klar definiert war. Das heißt, es gab Variationen in den Gruppen. Manche Patienten hatten PSMA-PETs, andere nicht. Also das war auch nicht vordefiniert, obwohl es klare Minimumstandards für die Feststellung von Metastasen zum Beispiel von der FDA gibt. Diese wurden auf keinen Fall angewandt. Deswegen ist es nicht nur ein statistisches Problem, sondern auch ein Designproblem der Studie, dass die Studie einfach diese Frage nicht beantworten kann, weil eben das biochemisch rezidivfreie Überleben war der primäre Endpunkt und man hat diese anderen Punkte gar nicht vorher festgelegt.
Was für mich dann auch erstaunlich war, weil es ja nun mal im Hintergrund der Statistiker, der das Ganze organisiert hat, Andrew Vickers ist, der für uns alle der sozusagen Papst ist, der Studiendesign selber bei Memorial Sloan Kettering natürlich tätig ist, da wo die Studie auch herkommt. Das war schon erstaunlich letztendlich oder ist erstaunlich. Wie war denn das Fazit, wenn ich da mal eurer Debatte, was würdest du denn so sagen, wie seid ihr da rausgekommen?
Ich denke, also später gab es ein Vote und das war 50-50 dann.
Okay. Gab es vorher auch ein Vote? Oder?
Nee, vorher gab es kein Vote, ja.
Na gut. So, dann hast du, sprechen wir nochmal so ein bisschen über, wie kriegen wir es besser hin, Lymphen und Lymphadenektomie in die Indikation zu stellen oder nicht. Und da hast du ja auch einiges getan, um das PSMA-PET ins Spiel zu bringen und zu evaluieren. Mhm. Lass uns da auch nochmal drüber sprechen.
Ja, sehr gern. Also ich wollte noch mal auch darlegen, warum die Leitlinie jetzt diese Änderung gemacht hat. Das war ja jetzt einmal das Paper, das kam ja nach der Änderung. Aber auch vorher ist die Problematik, es wurde nie gezeigt, dass eine Lymphadenektomie einen therapeutischen Nutzen hat. eben auch nicht in diesem Update der MSKCC-Studie. Es gibt viele systematische Reviews, die zeigen, dass die Komplikationsrate hoch ist für die Lymphadenektomie, bis zu 29% Lymphedema nach einer Lymphadenektomie und vor allen Dingen auch, wenn die Lymphadenektomiert wurden und bestrahlt wurden. Manchmal kommt der Kritikpunkt, dass die Sensitivität des PSMA-Pads für die Detektion von kleinen Lymphknoten, beispielsweise unter 3 mm, nicht gut genug ist und man deswegen eine Lymphadenektomie macht. Aber da weisen wir immer darauf hin, dass es auch genügend Studien gibt, die zeigen, dass eben die extendierte Lymphadenektomie auch viele positive Lymphknoten nicht erwischt. Beispielsweise eine Arbeit von Yexley und Kollegen aus Australien mit über 1250 PSMA-Pads zum Staging hat gezeigt, dass bei über 47% der Männer die positive Lymphknoten entdeckt worden sind, die außerhalb eines Templates der extendierten pelvinen Lymphadenektomie ist, sodass dieses Argument nicht wirklich für sich stehen kann. Und daher ist das Argument, dass man eben, wo es jetzt das PSMA-Pad gibt, nicht mehr nur an eine Lymphadenektomie denken sollte, sondern an eine wirklich gezieltere, personalisiertere Medizin, wo man beispielsweise ein PSMA-PET-CT für Staging macht und dann vielleicht sich für eine Lymphknotenbestrahlung nach der OP entscheidet. Oder beispielsweise PSA gesteuert, dass nur diejenigen Patienten eine Lymphknotenbehandlung bekommen, die auch wirklich ein Rezidiv haben. Und das wird ja auch bei uns von Professor Maurer angeboten, die Radio-Guided Salvage Lymphadenektomie, eben nur bei den Patienten, wo tatsächlich auch Lymphknoten nachgewiesen worden sind. Was ich auch betonen möchte, ist, dass man sich klar machen muss, dass die extendierte pelvine Lymphadenektomie den grundsätzlichen Nachteil hat, dass das pathologische Ergebnis des Endstage erst vorliegt, nachdem die Prostata bereits entfernt wurde. Sie kann daher die Wahl der Primärtherapie nicht beeinflussen, finde ich einen wichtigen Punkt.
Also ich glaube, wir sind besser geworden, auf jeden Fall, durch das PSMA-Pad. Wie machst du es denn konkret? Du hast einen Patienten mit einem Hochrisiko, ich sage jetzt mal Gleason 4+5, in 4 Stanzen von 12, die entnommen wurden, hat einen PSA-Wert von 15, hat ein negatives PSMA-Pad. Was würdest du mit so jemandem machen? Wie sprichst du mit dem Patienten? Sagst du, wir machen es nicht, weil die Wahrscheinlichkeit so gering ist? Oder sagst du, wir haben aber ja diese kleinen 3-mm-Dinger, die sieht man halt nicht und 5% Wahrscheinlichkeit. Wir haben es ja bei uns geguckt, auch mal interventionsbedürftige Lymphozellen. Wie gehst du mit dem Patienten da um?
Also dein Beispiel ist jetzt nicht so ein typisches Beispiel, weil du jetzt ein wirklich very high-risk Prostatakarzinom ausgewählt haben und natürlich bei ausgewählten Patienten mit so einem Hochrisikoprofil, bei denen eine mikrometastasische Lymphknotenbeteiligung vermutet werden könnte, kann man natürlich eine extendierte pelvine Lymphadenektomie in Betracht ziehen, machen wir auch sehr oft hier immer noch. Aber man kann auch sagen, okay, das PSMA-PET-CT war negativ. Es gibt ja auch das neue Gandaglia-Nomogramm mit Integration des PSMA-PET-CTs. Und wenn man da eine geringe Wahrscheinlichkeit hat, kann man auch dem Patienten sagen, dass eine Lymphadenektomie nicht unbedingt notwendig ist, weil man ja wirklich vielen Patienten in Anführungsstrichen umsonst die Lymphadenektomie macht. Die haben trotzdem negative Lymphknoten und sagen kann, dass wenn es ein PSA-Rezidiv gibt, dass man dann ein PSMA-PET macht. Wenn man da Lymphknoten sieht, kann man im Nachhinein beispielsweise bestrahlen oder eine Salvage-Lymphadenektomie machen. Wichtiger ist es auch bei den oder nachgewiesener, wo es mehr Daten gibt, ist es beim Intermediate-Risikokarzinom. Da haben wir auch eine eigene Studie kürzlich publiziert aus unserer Datenbank, wo wir Patienten angeschaut haben mit negativem PSMA-PET-CT und Intermediate-Risiko-Prostatakarzinom. Alle haben, also die einen haben eine Lymphadenektomie bekommen, die andere Gruppe keine. Und bei beiden war das BCR-Free-Survival nicht unterschiedlich.
Ja, wichtige Studie, weil das ja doch auf, wir sehen noch mehr und mehr Patienten, die dann gerade im Unfavorable Intermediate Risk dann das PSMA-PET gemacht haben und es negativ ist. Und ich finde das sehr hilfreich in der Diskussion mit dem Patienten, in dieser ganzen sozusagen vagen Situation. Noch, wir haben ja die Predict-Studie auf den Weg gebracht. Da haben wir vor anderthalb Jahren die Rekrutierung beendet mit 1800 Patienten. Da hatten wir auch schon die neue Einteilung sozusagen in Unfavorable und Favorable Intermediate Risk und haben dann ausgedehnt versus gar nicht lymphadenektomiert. Da warten wir natürlich auf die Daten noch. Das ist sicherlich dann einen Tick besser und ja, in der Zwischenzeit hilft uns das PSMA-PET sicherlich ganz gut dabei. Gut, der ja, hast du noch weitere Punkte? Ich habe nämlich noch so ein paar Fragen an dich, die jetzt gar nicht so sehr als Fachliche angehen. Mhm. Noch irgendetwas, was du noch zusammenfassen möchtest? Oder?
Ja, also Schlusswort zu dieser Thematik würde ich gern sagen, dass es gibt wirklich Gruppen, die sind die Believer in der Lymphadenektomie und welche, die sind es nicht. Aber tatsächlich, wenn man die Daten anschaut, ist es unklar, ob eine Strategie mit primärer, extendierter pelviner Lymphadenektomie und anschließender adjuvanter oder Salvage-Therapie im Vergleich zu einem Verzicht auf eine extendierte pelvine Lymphadenektomie mit PSA oder bildgesteuerter postoperativer Therapie hinsichtlich der onkologischen Ergebnisse überlegen ist. Und mit der Verfügbarkeit des PSMA-PET-CTs eben haben wir diese Änderung in den Leitlinien so gemacht. Und wir erwarten daher jetzt, dass Urologen die bestehende Unsicherheit mit den Patienten besprechen, bevor sie eine Lymphadenektomie anbieten.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das auch offen thematisiert mit den Patienten. Das haben wir auch in der Predict-Studie gelernt, dieses Dogma, was wir vorher gemacht haben, wir nehmen halt mal die Lymphknoten raus, dass das sofort einen ganz anderen Spin bekommt, wenn die Patienten selber auch so involviert werden und auch mal sehen, welche Unsicherheit da eigentlich ist und der Arzt es nicht einfach vorgibt, sondern das zur Debatte stellt. Da haben wir viel mit den Patienten gesprochen und viele wollten das dann auch nicht. Viele wollten es auch. Viele haben auch in der Studie mitgemacht. Naja, aber ja, wir werden da weiterkommen. Und nun, was mich total interessiert, ist diese Leitlinienarbeit. Ich weiß, dass du da oft hinreisen musst an den Wochenenden. Und erzähl mal, wie das Ganze so ist. Wie häufig trefft ihr euch
da? Also wir treffen uns ausschließlich an Wochenenden, Samstag, Sonntag am Flughafen Amsterdam meistens, dreimal im Jahr. Da ist sozusagen die gesamte Leitlinienkommission vor Ort in einem Hotel. Die Leitlinienkommission der EAU besteht sowohl aus Urologen, Strahlentherapeuten und Onkologen sowie aus Radiologen und einer Nuklearmedizinerin aktuell. Also wir haben da alle Fachrichtungen dabei und diskutieren dann die kritischen Punkte, die neuen Sachen, die Empfehlungen, aber die Hauptarbeit wird eigentlich zwischen diesen Treffen gemacht. Es gibt einmal jährlich ein Literatur-Update, da bekommen wir die Publikation von einem Team der EAU, die alle neuen Publikationen zu einem bestimmten Thema zusammentragen und wir schauen dann, ob da wichtige Publikationen dabei sind, die wir integrieren müssen. Das sind natürlich tausende von Publikationen. Es gibt zu jedem Thema Gruppen, die dafür zuständig sind. Die machen dann die Hauptarbeit. Ich bin aktuell Vice-Chair der Prostatakarzinom-Leitlinie. Phil Cornford ist Chair und wir beide bekommen dann im Vorfeld alle Kapitel und lesen uns alle Kapitel vor den Treffen dann durch und bearbeiten die.
Und gibt es viel Kontroverses dort? Also wenn ich kenne das so aus den Leitlinien-Diskussionen in der S3-Leitlinie, da war dann oft so, dass es hin und her diskutiert wurde, dann wurde abgestimmt und dann, und manchmal war es auch 50-50 und dann hat
Ich bin ja auch Part der S3-Leitlinie. Das läuft ganz unterschiedlich ab, weil bei der S3-Leitlinie gibt es ja Abstimmung. Bei der EAU-Leitlinie gibt es keine Abstimmung. Also da wird es diskutiert und meistens, also es kommt selten vor, dass es irgendein streitiges Thema gibt. Also da schauen wir wirklich evidenzbasiert, gibt es die Evidenz? Und da wird natürlich extrem darauf geachtet, dass es nicht so einzelne Meinungen da die Empfehlung durchdringen können, sondern was haben wir für eine Evidenz? Und daher kam auch beispielsweise diese Änderung der Empfehlung, weil wirklich es gibt ja gar keine Evidenz für die therapeutische für den therapeutischen Nutzen der Lymphadenektomie so, dass man auch Sachen, die vielleicht damals nicht richtig waren, kann man auch korrigieren.
Ja, Derja, vielen Dank, dass du uns so einen Einblick gewährt hast in die Leitlinienarbeit, die ja wirklich sehr intensiv ist. Und wir profitieren alle davon, natürlich mit den neuesten Literatur, die du mit in die Klinikern bringst. Vielen Dank, dass du die Themen so dargestellt hast und schönen Tag noch.
Ja, sehr gern. Hat mich gefreut, wieder am Podcast zum zweiten Mal teilzunehmen. Danke.
Bis dann. Ciao.